Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussard Thiam.
Hallo. Ein Film, den man ab heute in ausgewählten Kinos sehen kann, der dokumentiert ein Protestcamp und das Schmieden von Zukunftsvisionen.
Die Kohle unter Lützerath muss immer noch im Boden bleiben, damit wir eine Chance haben, die Pariser Klimaziele zu erreichen.
Das ist absolut unnötig und wahnsinnig, das Dorf Lützerath zu zerstören.
Eine Besonderheit an dem Ort hier ist, dass es ein offener Ort ist, ist quasi ein Freiraum, dass hier so eine total schöne Gemeinschaft entsteht und hier kann jeder hinkommen.
Ja, und über die Dokumentation Lützerath gemeinsam für ein gutes Leben und über ein neues Projekt, das dem Energiekonzern RWE die Kohle wieder abkaufen möchte, darüber sprechen wir in dieser Stunde. Schön, dass Sie dabei sind. Wird es eine Revolution in Hollywood geben? Vor einem Jahr haben DrehbuchautorInnen gestreikt. Das hat zu einer monatelangen Auszeit für die Traumfabrik geführt, inklusive eines Streikeintritts der Schauspielgewerkschaft. Und ja, dieser Superstreik wurde dann mit mehreren Tarifausschüssen beigelegt. Also Studios und SchauspielerInnen sowie DrehbuchautorInnen haben sich geeinigt. Aber jetzt, ein Jahr später, ist die Lage in Hollywood weiterhin schlecht. Und gerade die Drehbuchautoren sehen kaum Änderungen. Über Hollywood ein Jahr nach dem großen Streik spreche ich deshalb mit Filmkritiker Patrick Wilinski. Ja, warum waren die Autoren und Autorinnen denn erstmal zufrieden mit den Tarifabschlüssen der Studios? Also was hatte sich vielleicht doch geändert?
Ja, man hat schon auf dem Gehaltscheck gemerkt, das sind ein paar Dollar mehr einfach da, weil die sogenannten Scriptgebühren, die Residuals, die wurden wirklich erhöht. Also wir können von so einer Art Mindestlohnerhöhung sprechen. Das hat man schon gespürt. Genauso, dass Renten- und Gesundheitsbeiträge gezahlt werden bei Autoren, die vielleicht nur ein bisschen engagiert sind in einer Serie oder in einer Filmarbeit. Das sind schon Erfolge, das darf man auch nicht kleinreden. Aber das Geld und auch die Sicherung einer Existenz in diesem Berufsstamm beruht eher, dass zum Beispiel ein Netflix-Gigant offenlegen muss, diese Serie war ein Hit und das bedeutet, du kriegst jetzt anteilig mehr Geld. Netflix, und das wurde leider nicht geregelt bei dem Vertrag, sagt nicht, was ein Hit ist und was nicht. Also in dem Moment ist es schwer für die Autorinnen und Autoren zu sagen, da liegt das Geld. Und letztendlich ist das ein Topf voller Geld, an das sie ran wollen und eigentlich nicht rankommen.
Heißt das, sie haben schlecht gedealt? Denn die Gewerkschaft, also Writers Guild of America, hat ja im Grunde fast alle Forderungen durchbekommen. Woher kommt jetzt dieser Frust?
Ja, das stimmt schon. Sie haben eigentlich fast alles durchbekommen, lustigerweise. Und trotzdem muss man sagen, der Streik war nötig, weil der Streaming-Boom eigentlich gezeigt hat, das Geld liegt dort. Es wurden viele Serien produziert, viele Filme und die Autorinnen und Autoren wollten ihren Anteil haben. Das Problem ist, dass dieser Serienboom schon kurz vor dem Streik anfing abzuflachen und er ist eigentlich jetzt schon weg. Sprich, es wird viel weniger produziert und ich meine wirklich viel weniger in Hollywood. Die Statistiken sind schockierend eigentlich. Das heißt auch, man braucht viel weniger Autorinnen und Autoren, auch Schauspielerinnen und Schauspieler. Ich will das gar nicht nur auf die Autoren zurückführen. Und das bedeutet einfach, dass der Arbeitsdruck, eben doch vielleicht einen schlecht bezahlten Writers Room Job anzunehmen, wieder hoch ist. Man ist eigentlich da, wo man wieder angefangen hat. Und für die Schauspieler ist es genauso schlimm. Sie müssen für ihre sogenannten Audition Tapes, also diese Einsendungen, wo man sich selber filmt, selber zahlen. Das ist ein Riesengeld, das ist ein Aufwand. Das wird alles auf die Arbeiter abgewälzt. Und am Ende muss man sagen, dass die Folgen des Streiks nicht so positiv sind, wie man sich das vorgestellt hat.
Und viele Beobachter stellen ja jetzt auch die These auf, dass Hollywood im Grunde durch kleine Forderungen der Gewerkschaften eigentlich gar nicht wirklich reformierbar ist. Es ist also kein Ort mehr für einen wirklich fairen, kreativen Wettbewerb. Wieso das?
Ja, das stimmt. Man muss es ziemlich hart sagen. Hollywood ist kaputt, in Anführungsstrichen. Es ist auch in einer Sackgasse. Und der Grund dafür ist vor allem eine Konzentration der Macht. Wir haben immer noch so eine Vorstellung, es gibt so viele Hollywood-Studios, so viel Wettbewerb. Das stimmt aber nicht. Es gibt ganz wenige große Medienkonglomerate. Und die werden mittlerweile von Firmen der Wall Street letztendlich geleitet. Und der Grund dafür ist das Jahr 2008, das Jahr der großen Wirtschaftskrise, wo für viele sogenannte Private Equity Firmen plötzlich es sehr lukrativ geworden ist, auch mal in Hollywood zu investieren. Und diese Firmen wollen vor allem eins, sie wollen Rendite, sie wollen brutale Effizienz. Und das bedeutete, dass in Hollywood vor allem der kreative Input umgedreht worden ist. Die kreativen 90er Jahre, wo man gesagt hat, hey, Drehbuchautorinnen und Autoren, gebt uns eure tollen Ideen, wir gucken, was funktioniert, die sind vorbei. Jetzt kommen die Studios mit Ideen und sagen, wir wollen das, wir wollen jenes, wir brauchen so und so viele Autoren und Autoren, ihr macht das und jenes und dann seid ihr wieder weg vom Fenster. Das heißt, wir haben es mit einer Umdrehung zu tun. Das Kreativpotenzial der kleinen Autoren und Autoren, das wird nicht mehr gewollt. Und je weniger Firmen es gibt, desto weniger Arbeitsplätze gibt es, desto mehr kann man auch die Preise drücken, weil der Druck, eine Arbeit zu haben, eben sehr hoch ist.
Willkommen im Kapitalismus.
Ja,
was bedeutet das denn jetzt für Kinoproduktion oder Serien, wenn wir es konkret machen?
Ja, ich muss sagen, dass man jetzt, oder ich zumindest, verstehe jetzt so langsam, warum wir in den letzten Jahren so viele Comic-Verfilmungen gesehen haben. Denn in Hollywood regiert gerade die Regel der sogenannten IP, also Intellectual Property, also geistiges Eigentum. Produktionsfirmen wollen nicht mehr was ausprobieren, sondern hey, hier gibt es eine Romanreihe, es gibt schon eine Biografie, es gibt schon einen Promi, den können wir dann ausnutzen und einen Film dazu machen. Comichelden waren eine tolle Sache, aber auch dieser Boom von Biografien, Literaturverfilmungen kann man und Marken werden ja auch jetzt verfilmt und Computerspiele. Also bloß kein Risiko mehr eingehen, weil für die Wall Street Führungskräfte, die bevorzugen das. Originale Stoffe sind Risikos, die können funktionieren, können nicht funktionieren und das läuft ihren Interessen zuwider. Das heißt, man braucht gar nicht mehr die Autoren und es gibt tolle Geschichten darüber, dass in so einer Marvel-Verfilmung gerne mal 30 bis 40 Drehbuchautoren engagiert waren, aber die haben eben nur eine Szene verfasst und nicht eben den ganzen Film. Also es ist eine komplette Umkehrung dessen, was man Kreativwirtschaft genannt hat. Und ehrlich gesagt ist die Machtkonzentration so hoch, dass die Luft für das, was wir Arbeiten in Hollywood nennen, eigentlich gar nicht mehr existiert.
Und dann kommt sicherlich noch eine weitere Angst dazu und das ist die vor KI und dem Einsatz von KI-Systemen in den Filmproduktionen, richtig?
Ich denke, dass bei dem Streik der Fehler war, zu sehr fast schon die KI zu betonen, weil man hätte viel stärker auf die Konzentration und auf die Machtverhältnisse der Wall Street angehen können. KI ist sicherlich in irgendeiner Art ein Problem. Ich vermute aber, dass die Kreativarbeit, die jetzt bedroht ist, von der KI noch nicht ganz so bedroht ist. Die Wahrheit ist aber auch, Stichwort Effizienz, wenn es ein KI-System gibt, das einen Drehbuchautoren ersetzen kann, wird das so genutzt werden. Also es gibt eine Gefahr. Ich vermute aber, dass zurzeit eher so ein Gefühl ist, so, man kann ja nicht mehr anfangen zu arbeiten. Es wird ja nur noch nach prominenten Drehbuchautoren gesucht. Du kannst nicht mehr anfangen, hier ein bisschen Erfahrung zu sammeln, dann dein Projekt zu pitchen. Diese Wege der Karriereleiter, die es in den 90er Jahren gab, wo man wirklich leben konnte von dem Job, die existieren so nicht mehr in Hollywood.
Das schmerzt. Was könnte ein Ausweg sein? Die Situation ist unglaublich komplex und es geht ja eigentlich um einen Systemfehler.
Ja, und jetzt könnte man sagen, es braucht einen Systemwechsel und es gibt deshalb in Amerika sehr selten Rufe danach, dass die Politik einschreiten soll. Man soll das bitte deregulieren, wieder einen Wettbewerb der Ideen schaffen. Aber es ist so, dass in der US-Politik, natürlich will man das nicht anfassen. Also Eingriffe in die Wirtschaft ist eher skeptisch gesehen. Sowohl die Republikanische Partei als auch die Demokratische Partei sind auch unter Einfluss großer Lobbygruppen seitens der Studios. Da wird eher nichts passieren. Das bedeutet aber, dass der nächste Streik, und der wird kommen, viel fundamentaler fragen wird, wem gehört eigentlich Kreativität? Und ich glaube, Hollywood muss was machen, weil diese Spirale von Ausbeutungsmechanismen, die geht so nicht mehr weiter. Und ich glaube, der Frust und die Erkenntnis darüber, die ist jetzt so da, dass der wahre Film jenseits der Leinwände spielt und zwar auch zwischen den Studios und den Verhandlungen dort.
Also wird es zu einer Revolution in Hollywood kommen? Filmkritiker Patrick Wilensky über Hollywood ein Jahr nach den Streiks. Ich danke dir sehr für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne.
Drag Queens assoziiert man ja vor allem mit Männern, die Geschlechterstereotype überbetonen. Wer aber neben diesen Drag Queens oft untergeht, das sind Drag Kings, also Frauen, die sich als Männer inszenieren. In München findet aktuell das Festival Go Drag statt, ein internationales Festival, das Frauen, nicht-binäre und Trans-KünstlerInnen feiert. Das fand vorher zweimal in Berlin statt, initiiert von der Performerin Bridge Markland und nun also die Premiere in München. Und unser Kollege Tobi Krone war beim Auftakt dabei.
Die Beats sind ohrenbetäubend, der Songtext nix fürs öffentlich-rechtliche Programm. Die Choreografie hammerhart. Auch nach fast 2 Stunden schweißtreibenden Einübens kommen nicht alle Workshop-Teilnehmenden ihrer Ikone hinterher.
Ich wollte einen Song machen, wo ich mich absolut geil dabei fühle und ich glaube, das ist mir sehr gut gelungen.
Die Wiener Drag Queen Pandora Nox mit bürgerlichem Namen Pandora Bösmüller ist die erste deutschsprachige Gewinnerin der Castingsendung Drag Race und erste Cis-Frau überhaupt, die als Drag Queen diesen Wettbewerb gewonnen hat. Sie ähnelt mit ihrem knappen Sporttop und dem tätowierten Oberkörper eher einer Fitnesstrainerin. Sie schraubt ihren durchtrainierten Körper langsam in die Horizontale, lässt die Hüften kreisen, um sich ruckartig wieder nach oben zu stemmen. Alles mit aggressiver Pose und lasziver Power. Diese Hip-Hop-Performance ist so ziemlich das Gegenteil vom Drag-Klischee, etwa einer Conchita Wurst.
Ich glaube, Drag hat einfach sehr viele Seiten und anhand von dem Beispiel sieht man, glaube ich, auch, wie vielseitig Drag sein kann und wie unterschiedlich das ausgelebt wird. Und das ist ja eigentlich das Schöne an Drag, dass es keine Grenzen gibt und dass es im Endeffekt grenzenlos ist. Ich würde sagen, die einzige Grenze, die es gibt, ist das, dass man es respektvoll behandelt und den Background weiß. Ansonsten würde ich sagen, jeder kann es machen in der Form, wie er möchte.
Fitness-Leggings, kurze Sporthosen, Muskelshirt. Die meist jungen Teilnehmenden am Tanzworkshop im Spiegelraum des Kulturzentrums Gasteig verzichten hier auf Glitzer und Federboa. Nur aus der Rossmann-Plastiktragetasche lugt ein paar schwarzer, kniehoher Lackstiefel hervor. Das sei aber nur für Paraden, sagt Chris, der sich noch nicht als Drag-Queen bezeichnen würde.
Nee, aktuell noch als gar nichts. Nur manchmal ein bisschen Crossdressing, also halt andere Sachen mal tragen zum Weggehen, zum Feiern.
Anders bei Magic Dyke. Die non-binäre schwarze Person aus Kenia, eingeladen von den Festivalmacherinnen, ist auf Social Media als Drag-King mit aufgemaltem Bart unterwegs. Und hier auf dem Workshop sozusagen zur Fortbildung.
Usually my dancing style is very masculine.
Normalerweise ist mein Tanzstil sehr maskulin und Pandora hat eine sehr feminine Art, sich zu bewegen. Für mich war es interessant, meinen Körper mal auf weibliche Art zu bewegen.
Hold different poses that I'm not used to holding.
Hier in Europa sei die Szene so vielfältig, schwärmt Magic Dyke. In einem Land wie Kenia, das homosexuelle Praktiken gesetzlich verbietet, sei Drag vor allem eines.
It's incredibly political.
Es ist unglaublich politisch. Wir müssen für unsere Sicherheit sorgen, wenn wir Drag performen. Wir müssen bei Polizeirazzien aufpassen. Die passieren nämlich immer wieder. Drag performen ist gefährlich. Aber weil wir so stolz drauf sind, wer wir sind, finden wir Wege, wie wir es machen können. Hier in Deutschland dagegen sei die einstige Subkultur inzwischen im Mainstream angekommen, findet Pandora Nox, die mit Drag ihr Geld verdient. Doch auch sie weiß, dass Drag heute noch Feinde hat. Vor einem Jahr polemisierte die Münchner CSU gegen einen Vorlesenachmittag von Drag Queens für Kinder in einer Stadtbibliothek. Rechte AktivistInnen protestierten vor dem Gebäude. Judith Huber, Leiterin des veranstaltenden Pathos-Theaters.
Dadurch hat das Ganze natürlich auch nochmal total Fahrt aufgenommen. Ich hatte das Gefühl, ganz viele haben dann gedacht, nee, gerade jetzt muss sowas unterstützt werden, wir brauchen das.
Zusammengetrommelt hat Huber dann so renommierte Kulturinstitutionen wie den Gasteig, der vor allem für seine Philharmonie bekannt ist. Dazu die Münchner Kunsthalle und das NS-Doku-Zentrum. Überall gibt es dieser Tage Konzerte, Theater, Diskussionen, Lesungen und Performances zu erleben. Zum Beispiel die Berliner Drag-Legende Bridge Markland, die mit über 60 augenzwinkernd einen Slapstick-artigen, ebenso lässigen wie pointierten Striptease mit Perücke und Glitzerkleid auf die Bühne des Gasteig hingelegt hat und sich jetzt einen Nadelstreifenanzug anzieht, in dem auch ihre Bewegungen schlagartig männlich werden.
Und ich denke, I am fucking hot. Ich bin fucking heiß. I am so fucking hot. Ich bin so fucking heiß. I can feel my cock get swollen with my ego. Ich fühle meinen Schwanz sich mit meinem Ego erigieren. Dieser Text ist von Shelley Maas und nicht von mir, aber ich habe ihn übersetzt.
Zur entspannten Stimmung im vollbesetzten Saal erzählt Bridge Markland Anekdoten aus den frühen 90ern in der New Yorker Drag-Szene. Die Penisattrappe an ihrem Revers ist Provokation und Programm zugleich. Das Festival will Männer, also männliche Drag-Queens, nur am Rand präsentieren.
Drag zeigen und von Frauen, Trans- und Nicht-Binären ausgeführt. Das war halt die Prämisse, dass Drag-Queens von Männern sowieso viel Aufmerksamkeit haben und die mussten wir dann irgendwie nicht unterstützen.
Also das Festival Munich Go Drag ist ein Festival mit Schwerpunkt auf weibliche Drag-Kultur, geht noch bis Sonntag und findet statt im Münchner Kulturzentrum Gasteig und im Pathos-Theater. Sie haben bis zuletzt gehofft, das Dorf zu erhalten, gekämpft, um den Abriss zu verhindern, Häuser besetzt, Protestcamps und Baumhäuser gebaut, sich festgekettet, verschanzt, doch am Ende mussten die Klimaaktivistinnen aufgeben.
Wir alle sind hungrig nach Gemeinschaft und wir alle sind hungrig nach Gerechtigkeit. Ihr seid das Dorf der Zukunft, ihr seid Lützerath.
Ja, das Dorf Lützerath am Braunkohletagebau Garzweiler wurde im Januar vergangenen Jahres geräumt. Lützerath, gemeinsam für ein gutes Leben, so heißt der Dokumentarfilm, den man ab heute in ausgewählten Kinos sehen kann. Gemacht hat ihn Carmen Eckert, ist bei unserem Kompressor. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Als Filmemacherin haben Sie den Protest 20 Monate begleitet, auf eigene Kosten, im eigenen Vertrieb. Also auch Sie haben sehr viel Zeit, Geld und Engagement in den Kampf um Lützerath gesteckt. Warum? Was war Ihre Motivation?
Eine Sache möchte ich ganz schnell vorweg schicken. Wir haben den Film zu zweit gemacht. Gerardo Milstein und ich, wir arbeiten schon sehr lange zusammen. Gerardo ist Regiekameramann und wir haben absolut gleichberechtigt diesen Film gemacht. Ja, warum haben wir uns entschieden, diesen Film zu machen? Nach der illegalen Räumung des Hambacher Forsts waren wir sehr zornig, weil wir wohnen in der Region. Da wurden ja Gründe vorgeschoben, um räumen zu können. Und das war ein ziemliches Scharmützel. Wir sind sehr interessiert, wie es hier weitergeht und auch bis heute, was passiert in der Region. Und dann sind wir nach Lützerath gefahren. Und als wir dort dann starteten, wussten wir überhaupt noch nicht, was auf uns zukommen wird. Da waren alle Optionen noch offen. Würde Lützerath bleiben? Würde es ein Moratorium geben? Oder würde es doch zur Räumung und Zerstörung kommen? Die ganze Zeit über waren wir eigentlich recht hoffnungsvoll, haben dann über ungefähr 20 Monate den Protest begleitet. Ich sage mal von innen heraus, also aus dem Camp heraus. Und sind dann da gelandet, wo wir alle gelandet sind.
Das, was Sie gerade beschreiben mit der Hoffnung, das ist auch etwas, was sich durch den Film zieht. Trotzdem, 2020 ging es ja los mit den Rodungs- und Abrissarbeiten. Und der Ort hat ja dem Energieunternehmen RWE schon gehört. Trotzdem wurde der Ort besetzt, auch von vielen jungen Menschen und auch alten oder älteren Menschen. Wie haben Sie da auf den Kampf der jungen Generation geschaut? Sie gehören ja auch einer älteren an.
Zunächst mal der Bereich von Eckhard Heukamp, dem Bauer, dem widerständigen Bauer, gehörte RWE noch nicht. Und da drohte eine Zwangsenteignung. Durch einen Gerichtsbeschluss wurde dann eine vorzeitige Inbesitznahme entschieden, um ganz schnell Fakten schaffen zu können. Mhm. Das ist eben nicht ganz richtig, dass alles schon RWE gehörte. Aber es wurde dann sehr massiv vorgegangen, damit RWE ganz schnell alles gehört. Und ich, ja, eigentlich die Motivation war, auch für die jüngere Generation eine lebenswerte Welt zu erhalten. Ich denke, das ist unsere Verantwortung als diejenigen, die eigentlich sehr gut leben konnten und auch noch können, die wirklich Wohlstand erlebt haben, keinen Krieg. Das klingt jetzt so altbacken, aber ich meine das wirklich ernst. Das, was wir bekommen haben, an persönlichen Freiheiten, an der Möglichkeit zur Bildung und so weiter, das müssen wir, finde ich, erhalten. Und zwar nicht auf Kosten des globalen Südens und der Ressourcenübernutzung dann der Zerstörung anheimgeben. Ich sehe das als meine Verantwortung an, was ich da tue.
Das war ja sehr basisdemokratisch, das Camp. Es wurden Sitzungen gehalten, immer auch mit dem Gedanken, Konsens zu schaffen. Gleichzeitig spielt auch Musik, wie ich finde, eine große Rolle in dem Film. Es wurde eine Sanitäterstation eingerichtet, es wurde gekocht. Also ist es auch da der Traum von einer, wie Sie es gerade beschrieben haben, einem neuen Ideal, einer Utopie, wie wir Menschen miteinander leben oder leben könnten?
Ich glaube, das war ein Ort, wo Visionen gelebt wurden. Zumindest versucht wurde, diese Vision zu leben. Und die Vision ist eine lebendige Welt, eine hierarchiearme Welt und eine Welt, in der die Ressourcen nicht übernutzt werden, wo nicht in dem Maße zerstört wird, wo Menschen auch mitentscheiden, mitbestimmen können, eine Selbstwirksamkeit erleben. Ich bin mir ganz sicher, dass dieser Aspekt in der Debatte um die Klimaproteste, auch in der Öffentlichkeit, wirklich unterbelichtet ist bisher. Was wollen denn diese jungen Leute überhaupt? Warum machen die das? Weil das Bild, was so kolportiert wird von den sogenannten gewaltbereiten Extremisten, das haben wir einfach nicht gefunden.
Wie leicht war es, die Protestierenden zu zeigen oder auch dann später, wenn es zu den Räumungen mit teilweise auch Polizeigewalt kam, wie leicht oder schwer war es, das zu dokumentieren?
Das war ungeheuer schwierig, dort zu drehen. Zunächst einmal Aktivisten die im Camp waren, ließen sich nicht leicht einfach drehen. Wir mussten lange Vertrauen aufbauen, Vorgespräche führen, sodass die Menschen dann bereit waren, sich unvermummt zu zeigen. Ich wollte keinen Film machen, in dem Menschen durchgehend vermummt sind. Es geht mir schon immer darum, dass Gesicht gezeigt wird. Auch immer zu respektieren, wenn Leute mal nicht zu sehen sein wollten, was oft vorkam, das dann auch immer einhalten zu können. Und dann während der Räumung war es extrem schwierig und auch gefährlich. Wir waren an die 10 Tage durchgehend, Tag und Nacht dort, auch unter sehr schwierigen Bedingungen, ohne Strom, ohne Wasser, ohne Sanitäranlagen und so weiter. Ich erlebte mehrfach körperliche Gewalt, also 2-mal körperliche Gewalt durch Security-Gruppen, die durch RWE angeheuert waren, die mich nicht zum Dreh lassen wollten und dann handgreiflich wurden. Ich habe nach der Räumung vom Baumhaus, wo ich gedreht habe, wurde ich in eine Strafmaßnahme der Polizei genommen, obwohl ich freiwillig das Baumhaus verlassen habe. Ich habe einen Schmerzgriff erlebt. Also es war schon extrem anstrengend und belastend.
Und ganz praktisch gesehen habe ich mich auch gefragt, es wurde ja gekocht, es wurden Lebensmittel für Hunderte von Menschen organisiert. Also wie hat diese ganze Versorgung auch finanziell funktioniert, der ganze Aufbau dieses Camps?
Das ist ganz interessant. Da waren viele aus den bürgerlichen Initiativen, also Menschen aus dem Umland, haben materiell auch unterstützt. Also da kam Geld zusammen, aber nicht nur. Da brachten Bauern Lebensmittel, Bioversände haben günstiger Lebensmittel abgegeben und. Da war eine große Solidarität, nicht nur unter den jungen Menschen, auch unter den Älteren. Die jungen Leute, die sich da so reingehängt haben, zum Beispiel zu kochen, Toiletten zu putzen und so weiter, die haben sich ja sehr basisdemokratisch organisiert in Plena, die sehr regelmäßig stattfanden, was auch sehr mühsam manchmal ist und nervig, da stundenlang Aufgaben zu verteilen und erstmal einen Konsens zu schaffen. Das haben die aber durchgestanden. Und es gab immer viele Menschen dort, die Bereiche besser konnten als andere. Die haben dann sogenannte Skill-Sharings durchgeführt. Das ist ein ganz tolles Prinzip auch des Lernens und des Austauschens.
Also vor allem auch, denke ich, zeigt der Film, dass es eine sinnstiftende Arbeit ist. Alle fühlen sich wirksam. Hier mal noch ein Ausschnitt.
Was ich hier gecheckt habe, ist, dass es extrem viele Menschen gibt, die bereit sind, ihre ganze Energie da reinzustecken, dass wir gegen diese Scheiße ankommen können und dem was entgegenzusetzen haben.
Und gleichzeitig beschreiben Sie in dem Film ja nur die Perspektive der Demonstranten. Warum haben Sie sich dafür entschieden, keine Gegenstimmen mit einzubeziehen?
Ich denke, dass die Gegenstimmen ausreichend präsent waren und auch noch sind. Ich hatte nicht das Bedürfnis, mir diese Stimmen noch einmal und noch einmal einzuholen. Natürlich habe ich im Hintergrund recherchiert und journalistisch gearbeitet. Nur der Film selbst ist ganz klar keine journalistische Konstruktion. Uns, dem Gerardo Milstein und mir, ging es um die Menschen, warum die das tun, warum die auch ihre Körper einsetzen, wo eine Regierung die Klimaziele gerissen hat, wie die jungen Leute sagen, verkackt haben. Da, finde ich, brauchen die Leute eine Stimme, eine starke.
Der Film endet mit der Räumung. Es gab teilweise Polizeigewalt. Dann im vergangenen Jahr nochmal die große Demonstration. Auch die mediale Berichterstattung war immens. Wie blicken Sie auf das Camp zurück? Was bleibt von dieser Gemeinschaft? Was vielleicht ist auch aus den Menschen geworden?
Einige der Menschen begleite ich bis heute. Wir sind gut in Kontakt. Ich denke, Visionen sind nicht räumbar, weder in Lützerath noch anderswo. Ich glaube, dass die Leute, die sich da stark gemacht haben, auch weiterhin stark machen. Nicht einfach ihre Ziele oder ihre Visionen aufgeben, zumal sie dort auch erlebt haben, wie gut das tut, in Gemeinschaft Dinge zu tun oder wie gut es sich anfühlt, eine Selbstwirksamkeit zu erleben. Also das nimmt ihnen keiner mehr weg. Ich denke, die Situation ist nicht besser geworden. Es wäre schön, wenn viele Menschen aktiv würden, um sich ja einfach nur für ihre Umgebung einsetzen und da auch Verantwortung übernehmen. Und ich bin wirklich beeindruckt, wie verantwortungsbewusst diese jungen Leute waren und sie sind es auch noch.
Sagt Filmemacherin Carmen Eckert über ihren Dokumentarfilm Lützerath – Gemeinsam für ein gutes Leben gibt es ab heute in ausgewählten Kinos zu sehen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
Klimaaktivistinnen von Lützerath. Das Dorf wurde besetzt. Die Räumung konnte am Ende nicht verhindert werden. Das dokumentiert unter anderem der Film Lützerath – Gemeinsam für ein gutes Leben ab heute in ausgewählten Kinos. Ich sprach gerade mit der Filmemacherin Carmen Eckert. Und es gibt ein neues Projekt, das heißt Kohle gegen Kohle, wird morgen offiziell vorgestellt. Und darüber spreche ich jetzt mit Mitgründerin und Netzwerkleiterin des Projekts Lilith Rein. Herzlich willkommen hier bei uns im Kompressor.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, bevor wir über Ihr Projekt sprechen, würde mich natürlich gerne nochmal interessieren. Ich würde einen Schritt zurückgehen wollen. Sie haben ja auch in Lützerath protestiert. Vielleicht können Sie uns nochmal Ihre persönliche Sicht der Ereignisse schildern. Warum war diese Zeit für Sie bis heute so prägend? Ich fand den Satz von Carmen Eckert gerade sehr schön. Visionen sind nicht räumbar.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe natürlich schon viel demonstriert. Ich habe in den letzten 5 Jahren Fridays for Future mitorganisiert in Deutschland. Und trotzdem muss ich sagen, dass diese Demonstration, die Räumung, die Besetzung in Lützerath auf jeden Fall was ganz Einzigartiges war, weil es einfach super einmalig war, dass die deutsche Klimapolitik so zentral aufgezeigt wurde. Also die Zahlen der Wissenschaft waren eindeutig, dass es diese Kohle unter Lützerath nicht mehr braucht, nicht für eine sichere Energieversorgung und auch nicht in dem Verhältnis mit dem Russland-Ukraine-Krieg. Und trotzdem hat sich die Politik dafür ausgesprochen, dass es abgerodet werden soll und die Menschen enteignet werden. Und das war natürlich unglaublich, weil die 1,5-Grad-Grenze damit gefährdet wurde oder jetzt gefährdet ist. Das haben zumindest die Studien gezeigt. Und dann war ich natürlich super aufgebracht und habe dort Demos organisiert, mitgeholfen in der Organisation und auch blockiert. Und das war auf jeden Fall einzigartig, so eine Gemeinschaft dort vorzufinden, die genauso für die 1,5-Grad-Grenze ist, die ja eigentlich die Politik sich gesetzt hat und nicht einhält.
Ihr wollt nun den Kampf nicht aufgeben, deshalb habt ihr das Projekt Kohle gegen Kohle gestartet. Kurz gesagt, wollt ihr RWE mit Kohle die Kohle wieder abkaufen? Was genau habt ihr da vor?
Genau, also wie Carmen Eckert eben schon gesagt hat, man soll halt die Vision nicht aufgeben und wir werden auch die Vision nicht aufgeben. Und deswegen haben wir uns halt überlegt, was kann man denn machen, wo wir jetzt alles versucht haben zu organisieren, zu demonstrieren, zu blockieren und die Politik einfach versagt. Und dann haben wir eben sozusagen als letzten Schritt, als Ultimo Ratio gesehen, dass man das eben abkaufen könnte von RWE, das Land unter der Kohle, mit der Kohle und CO2-Zertifikaten und allem drum und dran, sodass man einfach die Kohle rettet. Und leider ist das Dorf Lützerath jetzt abgebaggert, aber wir beziehen uns dann auf die Kohle drumherum, dass wir die noch irgendwie retten können und das CO2 damit.
Das Angebot lautet ja konkret, ihr bietet 5 Millionen Euro im Austausch gegen das Land, einschließlich, Sie haben es gerade erwähnt, der CO2-Zertifikate. Wie soll das gelingen und warum ist so ein Stück Land so wichtig für euch?
Also tatsächlich sind es 1,5 Millionen Euro und die Umsetzung ist für uns so, dass wir einfach denken, wenn allein jede dritte Person, die mal auf einem Klimastreik war in Deutschland, auch nur 1 Euro spendet, sind wir weit über dem Ziel hinaus, was wir brauchen für unser Angebot. Und es ist eben so wichtig, weil dort in Deutschland gerade so viel Emissionen für nichts freigesetzt werden und Studien vom Deutschen Institut für Wirtschaft und immer wieder neuere Studien, jetzt vor ein paar Wochen hat auch Prognos eine neue Studie gemacht, die zeigen halt, diese Kohle muss nicht emittiert werden und Deutschland hat auch so eine sichere Energieversorgung und das ist viel zu viel, was da abgebaggert wird und indem wir das Land abkaufen, schützen wir die Kohle gemeinsam vor der Bebaggerung und somit auch die Freisetzung von dem CO2, also von all diesen Emissionen schützen wir damit auch. Und das ist sozusagen eine 1:1 Direktumwandlung, die eben einen Unterschied macht und ein Schritt für die 1,5-Grad-Grenze ist.
Also wenn ich das aber richtig gelesen habe, dann steht in eurem Projektaufschlag, dass ihr für 5 Millionen Euro RWE eine Fläche von 1,5 Quadratkilometern Land neben Lützerath abkaufen möchtet.
Ja, dann ist das vielleicht gerade, also wir wollten 1,5 Millionen Euro für 1,5 Quadratkilometer Land.
Ah, dann haben wir also sozusagen gerade eine kleine Korrektur, die ihr wahrscheinlich auch noch vornehmen müsst. Insgesamt heißt das dann, dass ihr über Fundraising, dass Menschen einfach spenden können, um euch zu unterstützen?
Genau. Also wir werden morgen um 11 Uhr das Fundraising starten, damit wir alle gemeinsam das ermöglichen können. Wir haben bereits ganz viele BündnispartnerInnen, die uns auch unterstützen und sehr viel Support zugesagt haben. Und deshalb blicken wir da sehr zuversichtlich drauf, dass wir diese 1,5 Millionen Euro zusammenkriegen werden.
1,5 Millionen Euro. Insgesamt, wie ist da Ihre Rückschau oder auch aktuelle Lage, wenn wir auf Klimaproteste oder auch Klimagerechtigkeit schauen, auch in Anbetracht der Krisen und Kriege? Meinen Sie, dass die Themen mehr in den Hintergrund getreten sind? Und wenn ja, wie könnte sich das wieder ändern?
Also natürlich ist es so, umso mehr Krisen dazukommen, umso mehr ist natürlich auch die Aufmerksamkeit geteilt. Aber das sollte auf jeden Fall nicht in Konkurrenz stehen, weil wir alle Krisen wie eine Krise behandeln müssen. Und dementsprechend ist es dann auf jeden Fall wichtig, allen Krisen Aufmerksamkeit zu geben. Und trotzdem wissen wir ja leider, dass die Klimakrise nicht Halt macht. Und umso länger man nichts gegen die Klimakrise macht, umso schlimmer wird es. Und jetzt haben ja auch neue Studien gezeigt, also ich habe es jetzt in der Tagesschau gesehen zum Beispiel, dass es super schlimm ist für die deutsche Wirtschaft, wenn wir jetzt nichts machen gegen den Klimawandel und es sozusagen einfach eine Krise ist, die nebenbei herläuft. Und ich glaube, dass man sich da gar nicht ausschließen muss in den Krisen, die jetzt aufeinander kommen, sondern im Gegenteil noch mehr deswegen machen muss und noch mehr zusammenhalten muss als Zivilgesellschaft.
Es geht um die Dringlichkeit der Klimakrise. Morgen wird das Projekt Kohle gegen Kohle offiziell in Köln vorgestellt. Schon heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur war Aktivistin und Netzwerkleiterin des Projekts Lidit Rein. Herzlichen Dank für das Gespräch hier bei uns im Kompressor.
Vielen Dank.